Mein Name ist Thomas Foster und heute bei uns zu Gast ist Lukas Hillebrand aus Wien. Lukas ist nicht nur einer der besten Gitarristen, die ich kenne, man hört seine Gitarren zum Beispiel auf dem österreichischen Eurovisions Song Contest Siegertitel Wise Like a Phoenix von Conchita Wurst, sondern produziert auch österreichische Künstler wie Lemo, Julian LePlay oder auch die deutsche Band Revolverheld und viele mehr. In dem heutigen Gespräch wollen wir von Lukas wissen, wie er mit Cubase produziert, welche Plugins er verwendet, wie er beim Komponieren, Produzieren und Mixen eines Songs vorgeht. Herzlich willkommen, Lukas Hillebrand. Lukas, wenn du einen Song produzierst, startest du meistens mit einem fertig komponierten Titel, wo man sagt, die Komposition steht, ist alles klar, was gesungen wird und wie die Akkorde sind und so weiter? Oder ist es oft ein gemeinsamer Prozess, das Komponieren, Arrangieren und Machen eines Songs?
Teils, teils, wobei lieber ich beim Songwriting dabei bin, das ist eine ganz große Leidenschaft und Liebe von mir. Für mich hat es immer schon so begonnen mit der Musik, insofern mache ich das ganz gern, dass ich mitschreibe, dann mitproduziere und dann mitproduziere oder produziere und dann mische. Das ist für mich ein Prozess in einem Ding. Die Komposition ist gar nicht so entkoppelt von dem ganzen Rest, für mich persönlich. Insofern mache ich gerne alle drei Sachen. Das Wichtigste ist mir, dass der Song gut funktioniert, dass er die richtige Tonart hat für den Sänger, dass er das richtige Tempo hat. Das ist meistens gar nicht so leicht, dass die, wenn man auf Klick aufnimmt, wenn das wirklich ein Tempo haben soll, da den goldenen Mittelweg zu finden oder zumindest das Richtige. Weil wenn du mal angefangen hast aufzunehmen und dann nach zwei Wochen drauf kommst, dass es jetzt doch vielleicht noch um drei Beats schneller oder langsamer gehört, weil es dem Song besser passt, das ist dann meistens recht Quälerei. Also das, to get this right at the source, die Tonart, in welcher Tonart scheint der Song am besten, das ist tatsächlich so, dass die verschiedenen Tonarten durch die Lagen, die sich am Klavier oder auf der Gitarre dadurch ergeben, eine komplett andere Wirkung haben, wie der Song rüberkommt. Das heißt, das sind die zwei Punkte, die ich mal am Anfang versuche zu sorten. Es gibt natürlich noch mehr Punkte wie Aufbau, was das Songwriting betrifft, was kommt wann, wann kommt der Pre-Chorus, wie lang ist der Refrain, wie gut ist die Hookline, wollen wir da noch dran arbeiten. Also das muss einmal alles stehen, bis man erst einmal anfängt tatsächlich mit der Produktion. Und das ist mir am allerwichtigsten, weil wenn man es falsch beginnt, es ist uns schon oft passiert, allen miteinander, dann hat man nur Arbeit und vergebene Liebesmühe. Also richtig beginnen ist das Wichtige. Mhm.
Wie schaut es mit dem Thema Schlagzeug aus? Ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich das gar nicht so genau weiß, dass bei deinen Produktionen öfter auch ein echtes Schlagzeug zum Einsatz kommt. Allein schon daraus, dass es oft Bands sind, die einen Schlagzeuger haben und die sich selber hören wollen. Oder ist das meistens dann doch digital gelöst?
Teils, teils. Also ich bin in der glücklichen Lage, verschiedene Musik zu machen, verschiedene Arten von Musik. Und natürlich beim Lemo in der Band nehmen wir natürlich mit echtem Schlagzeug auf, ist eh klar. Das macht auch furchtbar Spaß, das zu recorden, und wenn man mit guten Drummern zusammenarbeitet, hat das natürlich diesen Dreck, den es braucht, um so eine Musik zusammenzuschmieren, sage ich mal. Rock'n'Roll einfach, da gehört ein echtes Schlagzeug, das kannst du jetzt nicht programmieren. Also dagegen habe ich mich immer verwehrt. Für andersartige Musik, wie zum Beispiel, keine Ahnung, beim Julian LePlay, Real Drums verwenden momentan. Das ist halt einfach mehr programmiert, das ist ein anderer Style und hat auch seine guten Sachen. Also ja, teils, teils. Manchmal gemischt.
Wenn du oft programmierst, was nützt du denn beim Schlagzeug dann gerne für Tools oder wo kommen die Samples her? Wie gehst du vor, wenn du einen Beat programmierst?
Ich arbeite momentan ganz gern mit XO, das ist so ein Drum-Sampler, der mir meine Drum-Bibliothek an Drum-Sounds, die ich angesammelt habe, sei es auf Splice, sei es auf sonstigen Sample Libraries, die ich über die Jahre angesammelt habe, der ordnet mir das in verschiedene Klangcharakteristika. Der scannt quasi den Ordner, die Festplatte und ordnet das ungefähr schon so in einen dumpfe Bassdrum, Real Bassdrum, helle Snare, tiefe Snare, lange Snare, kurze Snare, Hi-Hats, Becken, und insofern kommt man da ganz gut, komme ich da recht schnell zum, also mir gefällt es sehr gut.
Das finde ich super spannend, weil ich kenne das Tool, aber halt nur so aus Videos und Trailern. Das arbeitet mit Artificial Intelligence. Und ja, und sortiert deine Drums, Sounds und ordnet es in so einer zweidimensionalen, farbigen Landschaft an. Und dann sind halt Samples beieinander, die ähnlich klingen, oder? Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich habe noch nie damit gearbeitet. Ich kenn's
ja, ja, es ist tatsächlich so, es funktioniert nicht perfekt, aber es ist ungefähr, es kommt so hin.
Du hast schon und so weiß man dann, wenn ich so eine Snare suche, dann suche ich mal ungefähr die Gegend und dann klickt man da so durch, um genau jedes einzelne Sample zu hören. Und letztendlich erleichtert es einen die Arbeit des Aussuchens, oder?
Nein, das nicht, aber es ist recht praktisch, wenn du ein Sample gefunden hast, kannst du durch einen Button-Click quasi ähnliche Samples austauschen. Also du hast dann quasi 12 ähnliche Sounds. Du kannst schauen, okay, gefällt mir der doch irgendwie besser, wenn du schon was programmiert hast. Das ist halt sehr praktisch. Früher habe ich mich immer dann irgendwas ausgetauscht und gebounced. Und so kann ich so lange wie möglich in diesem Sampler bleiben, bis es wirklich passt. Und ja, also für mich ein Game Changer, was Drum Programming betrifft. Ansonsten spiele ich das alles auf der Tastatur ein, wenn ich was programmiere und versuche es nur ein bisschen zu quantisieren. So.
Mhm. Arbeitest du nur mit Samples oder kommen auch Loops zum Einsatz?
Loops sehr, sehr wenig, wenn, dann mache ich sie selber, entweder durch Claps oder Shakerei und so. Ich habe das immer schon nicht so gern gehabt, so Loop-based Music, keine Ahnung. Mir sind Loops viel zu instant, ist schon was gewesen, ja, so, also gibt's schon oder ist nicht special genug. Insofern probiere ich immer eigene Loops zu machen. Vorgestern habe ich, glaube ich, zum programmierten noch echtes Schlagzeug aufgenommen bei mir im Studio selber. Einfach zwei Bändchen-Mikrofone hingestellt und dann dreimal den Song durchgespielt. Nicht jetzt your normal Boom-Chuck, sondern mal auf den Rims, mal auf den Toms, ein paar Fills, mal nur Hi-Hat. Also die Mixture von diesen programmierten Sounds mit tatsächlich analogen, echt gespielten Zeug ist schon unumgänglich für vielerlei Musik oder für mein Gehör. Mache ich sehr gern.
Mhm. Reden wir noch kurz über echte Schlagzeugaufnahmen. Das machst du meistens bei dir im Studio oder wo findet so eine Schlagzeugaufnahme meistens statt?
Das kommt drauf an. Wir haben jetzt mit Revolver in Hamburg aufgenommen, in einem fantastischen Studio. Fantastischer Drumroom. Da gab es einen Engineer, der hat das Setup gemacht und ich habe das eigentlich so übernommen, weil mir das gut gefallen hat, wie der das abmikrofoniert hat. In Wien nehme ich bei mir im Studio Schlagzeug auf, wenn es ein kleinerer Raum sein soll oder ein nicht so huge Drums-mäßiger Raumsound. Oder bei meinem lieben Freund und Kollegen Alex Pohn im Studio. Man kennt sich ja so in der Community. Oder bei Markus Weiß draußen in Michelhausen. Das ist ein bisschen außerhalb von Wien. Der hat auch einen fantastischen Drumroom mit einer Hallkammer daneben. Sprich, wenn man dann so eine richtige Chamber haben will, der ist auch immer abmikrofoniert. Und das ist natürlich ein irrsinniges Asset für große Drums. Das mache ich dann in verschiedenen Studios. Ist komplett egal. Kommt drauf an, was für ein Drumset man haben will.
Jetzt könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge über das Abmikrofonieren von Drums sprechen, was ja auch ein sehr spannendes Thema ist. Kannst du so in einen Absatz kurz beleuchten, wo sind so die wichtigsten Mikrofone, auf was achtet man so, wie mikrofoniert man ein Drumset heutzutage ab?
Get a good drummer and get a good drum set. Good sounding drum set. Also das ist das absolut Wichtigste. Es muss gut gestimmt sein. Das müssen gute Trommeln sein. Meistens sind es lustigerweise noch immer Vintage Drums, die wir verwenden. Also Schlagzeug aus den 60ern, Ludwig, Rogers, was auch immer. Zumindest ist da mein geschmacklicher Faible dafür. Ich mag die modernen DW-Sounds jetzt nicht so zum Beispiel. Da gibt es eine Firma, die heißt DW. Das ist halt alles Hi-Fi und so. Das sitzt für mich nicht gut im Mix. Das könnte ich dann selber programmieren besser. Aber wichtig ist mal, dass man nichts übersteuert, dass der Schlagzeuger konstant spielt und nicht bei der Aufnahme lauter als beim Soundcheck. Das sind so Dinge, dass die Trommeln eben vielleicht in der Tonart gestimmt sind, die Snare auch auf den Grundton oder die Quint oder was auch immer, dass es musikalisch passt in der Textur, dass vielleicht nicht zu fest gespielt wird, weil Schlagzeuger, die zu fest reinhauen, die töten die Trommeln. Das sind so für mich die Erfahrungswerte, die ich über die Jahre gesammelt habe. Das ist einfach ein guter musikalischer Drummer sein muss. Das ist das Wichtigste. Dann kannst du zwei Mikrofone hinstellen und es wird gut funktionieren. Also runtergebrochen auf den Absatz. Sonst kannst du alle möglichen Mics, die halt gerade da sind, verwenden und es wird schon passen, wenn der Schlagzeuger und das Schlagzeug gut ist.
Ja. Wechseln wir mal zum Thema Bass. Kommen dann meistens echte Instrumente zum Einsatz oder mehr Synthi-Bässe? Was sind so?
Ich mache beides sehr viel. Also die Bässe spiele ich ja dann manchmal selber ein, weil wenn man Gitarre spielen kann, geht es auch meistens mit dem Bass halbwegs. Ich habe mir da irgendwann mal einen Bass zugelegt. Und also bei meinen Demo-Produktionen oder wenn es halt notwendig ist, wenn ich nicht gerade eine Band produziere, spiele ich sie selber. Meistens leere ich sie dann doch auch mit einem Synth-Bass, irgendein Sub-Bass oder so. Oder vielleicht von Abschnitt zu Abschnitt, mal kommt da in der Strophe der echte Bass und im Refrain kommt dann ein ganz tiefer growling Synth-Bass. Das ist doch wunderschön, dass wir die Möglichkeiten haben und nicht nur wie damals die Möglichkeit haben, okay, ein echter Bass und that's what we have. Und heutzutage kannst du einfach auch den Bass auslassen mal im Teil, dann gibt es dem nächsten Teil mehr Impact.
Ja. Was ist so der Hauptweg, am Bass aufzunehmen? Ich glaube die iBox, ich mache das nicht so oft, die iBox und dann in den AD-Wandler, oder?
Genau. Der ideale Weg wäre, wenn du jetzt schon ungefähr weißt, was du willst und das verlangt vielleicht nach ein bisschen einem räudigeren Basssignal, wäre halt auch während der Aufnahme in die DI-Box gehen, außer die DI-Box einerseits in den Wandler, andererseits in den Verstärker, der vielleicht ein bisschen mehr angefahren ist, der ein bisschen verzerrter, gruncht, was auch immer. Vielleicht hast du noch Raummikros auf der Bassbox und also bei der Aufnahme, dass du dem ein bisschen mehr 3D verleihst. Aber eigentlich muss ich sagen, in der Praxis momentan gehe ich nur DI mit dem Bass rein. Das ist und dann behandle ich das Signal halt auf verschiedene Arten. Man kann dann das Signal splitten, sprich die Spur duplizieren und einerseits das DI-Signal high-cutten, also dass die Höhen weg, dass du nur das Low-End hart komprimierst, nochmal komprimierst, dass das wirklich steht, das Low-End, und das andere Bass-Signal, da hast du dann zum Beispiel ein Amp drauf. Also man kann mit einem DI-Bass-Signal recht viel anfangen, kreativ.
Ich nehme an, ein Plugin, das einen echten Bass simuliert, kommt bei dir nicht so oft zum Einsatz, weil du ihn dann lieber gleich selber spielst.
Ja, ich bin nicht unbedingt Keyboarder. Insofern, ja, auf einem Seiteninstrument fühle ich mich wohler. Für Keyboarder ist das natürlich fantastisch und es gibt Megatracks. Charlie Puth zum Beispiel, der hat nur dieses, ich glaube, es war dieser P-Bass von Native Instruments, einen ganzen Song damit gemacht und der klingt so fantastisch und er ist so gut programmiert. Da habe ich Hochachtung davor. Also das mache ich selten, Real-Bass programmieren, das stimmt.
Ja, ja. Über Gitarren haben wir schon in der vorletzten Folge ganz viel gequatscht. Was sind denn noch so Tools und Klangerzeuger, die du gerne einsetzt?
Was setze ich gerne ein? Also ich bin schon ein In-the-Box-Man. Ich mag gerne Mellotron-Samples eigentlich wirklich, wirklich gerne. Das war der Vorreiter des Synthesizers aus den 60er Jahren.
Ich würde sogar sagen, der Vorreiter des Samplers.
Samplers.
Du hast recht.
Also da waren einfach auf jeder Taste eine Bandschleife, wo eine aufgenommene Flötenton zum Beispiel gespielt wurde oder ein Orchesterton. Dinge mit Patina, Dinge mit einer gewissen Textur verwende ich ganz gern. Dazu kommen dann auch noch so Sachen wie mein heißgeliebter Juno 106, den ich ganz, ganz liebe. Der hat immer ganz, ganz schöne, der greift sich irgendwie gut an für mich, also auch im Mix, wenn ich ihn aufnehme.
Juno 106, nimmst du das Originalgerät?
Das
oder
Original.
Das Originalgerät. Mhm.
Ja. Ich meine, die Plugins sind auch ganz gut, muss man sagen. Serum, muss ich gestehen, ist ein fantastischer Software-Synth. Nicht nur für die Art, wie er bekannt wurde, durch irgendwelche Technoiden oder EDM-mäßigen Sachen. Der klingt einfach an sich fantastisch. Für mich ist Serum eigentlich, wenn ich in der Box einen Synth brauche, dann mache ich Serum.
Serum ist ein VST-Plugin, was einfach, ja, super schöner Synthesizer, den ich auch sehr gerne hernehmen. Ja?
Von Arturia gibt es auch sehr, sehr gute Emulationen von Synths. Also gerade dieser, ich glaube, Oberheim, der neue, hat der Oberheim geheißen? Nee, Wave. Ich habe es vergessen. Mhm. Irgendein XD oder X von
Arturia. Es gibt diese Arturia V-Collection.
OBX heißt er. Der ist fantastisch.
Die V-Collection, die wir jetzt auch haben. Ich bin auch noch nicht ganz so fit damit, aber die hat auch ganz viele Simulationen von existierenden alten Geräten.
Genau. Und mit dem kann man schon ganz gut Musik machen. Also kommt halt, wie gesagt, darauf an, ob es in den Song passt, muss man dann ganz gut auswählen. Es ist teilweise so, dass man sich besser reduziert auf ein, zwei, drei Dinge, damit man nicht diesen vollen Kosmos an Möglichkeiten hat, die einen dann doch verwirren oder dass man es macht, weil man es halt hat. Ja, dass man sich ein Konzept zurechtlegt, okay, diese Musik, dieser Künstler, den verorten wir eher in dieser Ecke stilistisch und sich dann überlegt, okay, was könnte da passen, und dann beschränkt man sich auf zwei, drei Synths und ist auch schon gut. Also zu viele Möglichkeiten sind auch manchmal wirklich distracting beim Produzieren.
Nutzt du sowas wie Orchestersimulation? Spielen so Streicher aus der Box eine Rolle bei dir?
Sehr viel, immer mehr.
Mit was arbeitest du dann?
Ich arbeite mit den Spitfire-Streichern. Ich habe recht viele Orchestersimulationen probiert oder Sampling Libraries, und für mich sind die Spitfire einfach am organischsten. Es ist nicht ganz so einfach, die verschiedenen Spielweisen zu wechseln bei Spitfire. Du müsstest eigentlich für jede Spielweise ein neues Instrument aufmachen und dann die MIDI-Note runter verschieben. Da gibt es schon bessere, da gab es mal von LA Scoring Strings ein besseres Skript, wo du mit Key Changes das irgendwie, sobald du Akkorde gespielt hast, hat es die Sektionen in Divisi also wer das nicht weiß, quasi, dass es dann nur drei Streicher spielen die eine Note und drei Streicher oder vier Streicher spielen die andere Note, Violinen zum Beispiel. Also das ist nicht ganz so einfach bei Spitfire, aber sie klingen einfach wirklich, wirklich gut.
Mhm. Was hast du genau von Spitfire? Ich muss sagen, ich bin kein Spitfire-Nutzer, aber ich weiß, dass die Sachen super klingen. Aber da gibt es ja extrem viele unterschiedliche Libraries.
Genau, also dadurch, dass ich eigentlich meinen Geschmack eher in kammermusikalischen oder Quartett, Streichquartett-Sachen verorte, das habe ich die Alternative Solo Strings und mir letztens gekauft die London Contemporary, und mit denen kommt man schon ganz weit, wenn man sie gemeinsam verwendet.
Mhm. Ja, es gibt ja unglaublich viele Libraries, und in Österreich haben wir zumindest auch eine ganz tolle Firma, die ganz vorne mitspielt, die Vienna Symphonic Library. Hast du mit der mal gearbeitet?
Andere für mich haben das programmiert, ich selber nicht. Mir war das zu teuer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war mir von Anfang an irgendwie zu teuer. Aber fantastische, vor allem weniger, ich finde weniger im Pop, sondern mehr im Film, Musik oder klassischen Bereich funktioniert das gut. Ich für die Musik, die ich mache, brauche ich nicht diese orchestralen Dinge oder sehr selten. Da habe ich es lieber ein bisschen organischer, kleiner. Es gibt ja auch noch andere Instrumente dann in dem Mix.
Sprechen wir mal über das nicht ganz unwichtige Thema Mixen. Ganz viele Leute gehen das Mixen so an: so, der Song ist fertig arrangiert, dann mal alle Regler auf Null runter, oder auf der DAW würde man sagen, alle Spuren erstmal muten. Und jetzt Spur für Spur, fangen wir mal mit der Bassdrum an und so. Ich bin das Gegenteil davon. Bei mir entsteht der Mix beim Arrangieren, und wenn ich fertig arrangiert habe, habe ich auch eigentlich schon fertig gemixt. Klar, tut man noch ein bisschen nachjustieren und so weiter. Wo entsteht bei dir der Mix?
Ach, schon wieder so eine Gemeinsamkeit, Thomas. Jetzt bist du schon romantisch berührt. Ja, genau so. Mischen ist ja von mir so eine absolute Leidenschaft. Da kann ich mich echt verlieren und muss mich immer wieder dazu zwingen, dass ich nicht während der Produktion Mixentscheidungen treffe nur. Ja, also das sind ganz verschiedene Ansätze prinzipiell. Das eine ist irgendwie korrektiv und klangästhetisch, das andere ist arrangieren, und da muss ich mich selber immer an der Nase nehmen, dass ich das nicht verwechsel oder mich auf eins zu sehr konzentriere. Deswegen, ich mache immer schon vom Anbeginn des Recordings eigentlich ein Mixing. Machen nicht viele so und ist auch nicht unbedingt the only way or the perfect way, aber für mich macht es total Sinn. Ich kann mir nicht was anhören, wo ich mir denke, da klingt die Stimme jetzt, weiß ich nicht, zu nasal oder zu klein, oder es ist nicht komprimiert, ich kann es nicht beurteilen dann so. Also irgendwie hilft es mir während der Produktion, die Entscheidungen so zu treffen, wie das Endprodukt dann klingen wird. Es ist, insofern mache ich das gleich von Anfang an, ja.
Kannst du mal so kurz im Wesentlichen beschreiben, wie ein guter Mix für dich ausschaut? Was ist wichtig? Man redet ja davon, dass zum Beispiel man mit dem Equalizer schaut, dass man den Instrumenten verschiedene Bereiche gibt, unterschiedliche Räume schafft. Mach uns doch mal ein Bild, wie in deinem Kopf ein guter Mix ausschaut und wie du so vorgehst.
Irrsinnig schwer, über sowas zu reden, aber ich versuch's mal. Also grundsätzlich wie soll ich sagen? Unser Gehör ist ja, glaube ich, darauf trainiert, oder uns gefällt ein Mix oder eine Musik, wenn, das habe ich letztens irgendwo gehört und das macht für mich total Sinn, wenn eigentlich alle Frequenzen repräsentiert sind, zu ungefähr gleichem Maße. Wenn die Mitten überpräsent sind, dann wird uns das harsch und mittig vorkommen. Wenn der Bass überpräsent ist, wummert es einfach nur für uns und nimmt ja dann wieder Headroom weg, also sprich Lautstärke. Mischen ist Balancieren. Einerseits mit Federn, also mit reinen Lautstärken, andererseits mit Frequenzbereichen, klar. Ich höre mittlerweile in meinem Studio gut oder nach der Zeit, wo ich es jetzt die vielen Jahre mache, wo Dinge sich berühren frequenziell und wo sie sich im Weg sind. Insofern, man kriegt irgendwann über die Zeit ein ganz gutes Gefühl, was kann ich machen, was funktioniert gut, wie hört sich ein gut gemischter Song an und das kann ich dann noch reproduzieren. Zu sagen, was ich dann grundsätzlich mache, kann man nicht, weil es ist jeder Mix anders. Jede Tonart verlangt nach anderen Dingen. Jedes Recording ist komplett anders. Jeder Künstler klingt anders. Also es gibt nicht so einen Way to mix well, aber das Wichtigste ist, dass man in dem Raum, in dem man sitzt, die Musik gut beurteilen kann. Und das ist natürlich wahrscheinlich meistens ein bisschen Investition in Akustikmodule, in Raumakustik, aber ohne das kann man nicht mischen. Ohne das wird einem immer die raumeigene Resonanz, das Bild von der Wahrheit ein bisschen kaputt machen. Man kommt bis zu einem gewissen Punkt, in dem man vergleicht, wie andere Musik klingt in dem Raum, aber so wirklich gut beurteilen kann man es wahrscheinlich nur in einem akustikgetreateten Raum. Und seitdem ich das darauf Wert gelegt habe, ist da auch viel, viel weiter gegangen. Man kann einfach viel mehr beurteilen, okay, wo ist im Low-End die Kick, wo ist im Low-End der Bass, wo fährt ein Ton mal aus, wo ist er zu laut, sprich. Mischen ist einfach balancieren. Den Künstler am besten dastehen lassen, die Emotionen am besten rüberbringen. Und wenn das durch einen EQ und durch einen Kompressor und durch einen Hall oder Delay hier und da durch Verzerrung auf gewissen Elementen notwendig ist, natürlich immer nach seinem eigenen Geschmack, oder nach dem Geschmack des Künstlers, wenn der sagt, okay, ja, finde ich cool, da gibt es keine Rules irgendwie, keine Hard Rules. Dann macht man das so.
Spannendes Thema finde ich ja immer Panorama auch ein bisschen, weil ich finde, es hat sich im Laufe der Jahre sehr geändert. Bei den Beatles gibt es Produktionen und ich bin genauso wie du mit den Beatles als einer der ersten Schallplatten, die ich gehört habe, groß geworden. Da gibt es Songs, da ist der Gesang links, die Gitarren rechts oder Schlagzeug rechts und da hatten die noch eine völlig andere Vorstellung. Viele Jahre wurde gespielt mit Links-Rechts-Effekten und so weiter und heute ist irgendwie viel mehr in der Mitte.
Es ist breiter, alles breiter, aber alles in der Mitte.
Aber du hast das Gefühl, wenn du sagen musst, wo kommt dieses Instrument her, zeigst nicht nach links oder rechts, sondern du zeigst eigentlich immer in die Mitte.
Richtig.
Wie gehst du mit Panorama um? Was machst du, damit dein Mix nicht Mono ist? Was ist Mono?
Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, wenn ein Instrument auf einer Seite ganz hart rechts gepennt ist, das nicht unbedingt irgendeinen Gegenpart hat auf der linken Seite. Also das lenkt schon von dem Hauptinstrument Stimme für mich ab. Oder es hängt einfach in eine Richtung. Insofern, klar gibt es Elemente, die man rauspennt, aber dann wiederum vielleicht leiser macht, dass sie nicht die rechte Seite so vereinnahmen. Wie zum Beispiel irgendwie mal kurz einen Shaker oder einen Tambourin-Sound, der nur mal kurz auf der rechten Seite ist und die einen Stereo-Effekt, also der das Ganze breiter macht. Aber irgendwas, was permanent rechts dröhnt und links nichts hat, das der Gegenspieler ist, das würde ich nie so machen. Und damals haben sie es bei den Beatles ja auch nur so gemacht, weil Stereo neu war und sie das furchtbar aufregend gefunden haben, dass da jetzt das Schlagzeug von der linken und das andere von der rechten Seite ist. Ja, für mich ist Panorama, es muss in Mono funktionieren. Wenn es in Mono funktioniert, funktioniert es egal, wie du den Shit pennst, prinzipiell. Ja. Ich mixe sehr viel in Mono, ohne das Panorama noch anzufassen, weil die frequenzielle Trennung für mich wichtiger ist als die Links-Rechts-Trennung. Frequenzielle und Tiefentrennung, sagen wir so. Also es gibt ja nicht nur ein Links-Rechts, sondern es gibt ja auch ein nach hinten und nach vorne. Und das muss man genauso beachten wie alles andere. Und genauso ein Oben-Unten, also Höhen, Bässe. Das sind so, wissen wir eh, das sind so die Grundpfeiler. Für mich ist ein guter Mix einfach einer, der alles hat, der der einen geschmacklich haifigen, schönen Sound, schönen Grundklang hat, der breit ist, der tief ist, der nach oben und nach unten ausgewogen ist. Ja.
Wenn wir gerade über räumliche Positionierung und Trennung reden, habe ich eine sehr spannende Frage an dich, nämlich ein Thema, was auch in einer der nächsten Podcast-Folgen wir uns mit jemand auseinandersetzen, der da sehr viel dazu zu sagen hat. Aber mich würde deine persönliche Meinung jetzt sehr interessieren. Und zwar 3D-Audio. Es gibt ja im Kino, früher hatte man 5+1, 7+1, also dass man eben auch nicht nur vorne Boxen hat, links und rechts und Mitte, sondern auch von der Seite und so weiter. Und das wurde jetzt alles abgelöst durch Dolby Atmos. Wir haben also ganz viele Boxen im Raum, auch an der Decke. Und der Unterschied ist, dass eben die Signale definiert werden, wo sie herkommen. Und dann, je nachdem, wie viele Boxen du hast, weiß jedes Signal, von welcher Box es spielen muss und so weiter. Und das Tolle ist, dass man das auch mit Kopfhörer, mit virtuellen 3D ganz gut nachempfinden kann. Und die Firma Dolby Atmos, man kämpft sehr daran, dass nicht nur Kinofilme Dolby gemischt werden, sondern auch die Musikproduktion diesen Weg geht. Und das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, weil neben dem, wie gut funktioniert das technisch und wie toll ist das Erlebnis, gibt es ja auch immer die praktische Komponente. Technisch ist das möglich. Du kennst den Musikmarkt besser als ich, weil du viel mehr Musikproduktionen machst und nicht so viele Auftragsproduktionen wie wir. Wie ist deine Einschätzung dazu? Hat das eine Chance? Ist das reell, dass in Zukunft alles Dolby gemischt wird und mehr Leute auch zu Hause, zumindest Musikliebhaber, früher haben es teure HiFi-Geräte gekauft, haben auf einmal nicht mehr nur noch 2 Boxen, sondern auf einmal 10 Boxen oder 20 Boxen in ihrem Wohnzimmer. Hat das ganze Thema eine Chance oder denkst du dir, lass mal stecken?
Also ich möchte mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, wie soll ich sagen, ich wünsche dir viel Glück dabei, das zu vermarkten für Popularmusik. Für mich macht das keinen Sinn. Ich schaue mir an, wie die Kids Musik hören, nämlich auf einem Handy, iPhone-Lautsprecher, auf Earpods. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Software, die auf Earpods was 3D-mäßiges machen kann, ja. Aber es wird nichts an der Emotion oder an der Größe, an dem Musikerlebnis, glaube ich, ändern. Und ich glaube nicht, dass sich das für das durchsetzt. Deswegen lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Für klassische Anwendungen, also für HiFi-Liebhaber, die zu Hause viel klassische Musik oder Jazz oder irgendwelche so HiFi-Puristen, durchaus macht das vielleicht Sinn, ja, das ist vielleicht ein schönes Klangerlebnis, aber ich glaube tatsächlich für eine gewisse Jugendkultur, für eine gewisse, ja, für die für Radiolandschaft, was auch immer, die Musik, die im Radio gespielt wird, ist das, glaube ich, nicht so relevant, sonst hätte sich es wahrscheinlich schon längst durchgesetzt. Es interessiert mich auch nicht wirklich, muss ich sagen.
Ich finde das Thema super spannend. Ich war am Sonar-Festival in Barcelona, wo sie einen elektronischen Track mit 1000 Synthesizer-Wänden auf dreidimensional abgespielt haben und die Synthesizer sind über dich drüber gehupft und so weiter. Es ist extrem cool, ich mag sowas, aber ich bin voll bei dir. Ich sehe diesen Weg für unsere Musikindustrie und für unsere Kids, die die Musik am meisten konsumieren, genau, und entscheiden, was der Hit von morgen wird, leider auch gar nicht. So spannend ich das fände.
Ja, spannend wäre es schon, ja.
Lass uns noch abschließend über ein wichtiges Thema zum Thema Mixen und Produzieren sprechen, das Thema Mastering. Viele mastern selber, wobei dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, dass man beim Mixen in der Stereosumme schon die Tools hat, mit denen man mastert. Viele mastern selber, aber nehmen dann das fertige Stereo-File und ziehen es nochmal in eine leere DAW rein und tun dort das Mastering. Und viele geben es an ein Mastering-Studio ab, die das machen. Wie machst du das?
Und warum? Also ich gebe die meisten Produktionen, also jeder Song, den ich produziert habe, der kommt zu einem fähigen Mann am Mastering-Desk. Das ist ganz wichtig, weil jeder Raum natürlich seine Eigenheiten hat, jeder Engineer, so wie ich, seine Eigenheiten hat, wie er Dinge hört. Und das kommt quasi zu noch einer Instanz, der mit frischen Ohren das Ganze betrachtet, vielleicht noch analytischer teilweise und die Musik einfach noch besser darstellen lässt für den Endkonsumenten. Und das würde ich nie nicht machen. Ich habe auch schon so Internetplattformen probiert, da gibt es ja so Instant-Mastering-Plattformen, aber das ist einfach nicht so gut. Ich möchte, dass die Sachen, die ich produziere, bestmöglich klingen, bestmöglich laut sind und dabei noch immer gut klingen. Das ist ja ganz wichtig, man darf nicht unbedingt leiser sein als die Konkurrenz. Für mich ist es unumgänglich und ich finde es auch so einen schönen Austausch mit dem Mastering Engineer. Der gibt dir dann noch Feedback, also mit denen ich arbeite, die geben dir noch Feedback, was sie noch ändern würden, und dann kann ich das im Mix noch vielleicht korrigieren, bis es der Mastering Engineer korrigiert. Das ist für mich so eine letzte geschmackliche Instanz, was das Audio betrifft, was jetzt nicht die Musik oder Songwriting oder Production oder Arrangement betrifft, sondern eher wirklich nur die reine handwerkliche Mixebene. Und das benutze ich irrsinnig gern. Für mich ist das dieser Benefit. Und ich könnte es jetzt auch nicht selber mastern. Ich könnte es schon selber mastern vermutlich, aber irgendwo muss man es auch aus der Hand geben und sagen, okay, da gibt es jetzt noch wen, der es vielleicht noch besser machen kann als ich.
Bekommt er von dir einen Stereo-File oder bekommt er den Gesang getrennt? Oder
ganz selten Gesang getrennt bei mir, weil ich dann schon, glaube ich, eher weiß, was ich mache. Ich glaube, das ist meistens nicht notwendig. Manchmal vielleicht ein Walk-Down, Walk-Up-Instrumental. Ganz selten habe ich das mit Gesang extra gegeben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man sich jetzt ganz... Wenn man sagt, man mischt selber, ist eine ganz gute Möglichkeit das Stem Mastering. Das ist erst in den letzten Jahren aufgekommen. Du gibst quasi deinem Mastering Engineer eine Gruppe Schlagzeug, eine Gruppe Bass, eine Gruppe Gitarren, Keys, Programmings, eine Gruppe Backing Vocals und eine Gruppe Stimme, Stereo wohlgemerkt. Und er fasst die zusammen nochmal bei sich und schaut, dass wenn er irgendwie das nicht gescheit mastern kann, dass er in den Gruppen noch Dinge korrigiert. Das ist wahrscheinlich vermutlich ein bisschen teurer, aber es ist eine wirklich so ein Hybrid-Mix-Mastering-Ding. Man kann einfach noch mehr eingreifen. Also das empfehle ich schon Leuten, die sich vielleicht nicht ganz sicher sind, ob sie bei sich richtig hören oder die vom Mastering-Engineer, den sie ihrer Wahl, den sie schätzen, noch ein bisschen mehr rausholen wollen, wenn der das macht.
Mhm. Weil was legt man denn so ab für Mastering von einem Track?
300.000 Lire. Ich weiß es nicht. kommt drauf an, 100. Also in Amerika ist es meistens teuer bei Sterling Sound. Keine Ahnung, wie viel die da wollen pro Track. Ich kenne mich mit Preisen nicht aus.
Aber weißt du, was du zahlst?
Naja, so manchmal so um die 100 bis 200 Euro für einen
Master. Ich glaube, das ist auch so der übliche Track. Das ist eher Oberliga, glaube ich. Aber Leute, die das hauptberuflich sehr professionell machen, ist das so.
Ist es schon wert, ja.
Euro. Ja. Kann man fragen, bei wem du masterst?
Ich master sehr viel bei Sunshine Mastering in Wien oder bei Martin Scheer. Wie heißt denn der? Scheer Audio Mastering. Fantastischer Kerl auch. Das sind so meine zwei Masteranten-Gurus. Der Mischa Janisch bei Sunshine und der Martin Scheer. Also die machen absolut, absolut tolle Arbeit.
Ja. Das Thema Mastering werden wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal mit einem ganz tollen Mastering-Typen aus Frankfurt uns anschauen. Lukas, das hat echt Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ich sag danke. Das war wirklich aufschlussreich. Wieder viel gelernt.
Wenn ihr regelmäßig Gitarren für eure Produktionen braucht, aber selber gar kein Gitarrist seid und euch keinen externen Gitarristen leisten wollt, dann gibt's natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr fertige Gitarren-Samples und Loops hernehmt und die einfach passend in der Tonlage, im Tempo findet und so in euren Track anpasst, dass die da reinpassen. Oft ist das ein sehr spannender Weg, der zu einem kreativeren Ergebnis führt, als wenn man neue Gitarren aufnimmt. Und wenn ihr solche Gitarren braucht, dann habe ich einen heißen Tipp für euch. Die könnt ihr nämlich kostenfrei runterladen auf Mutant.com. Ihr könnt dort über die Suchmenüs eingeben, in welchem Tempobereich ihr etwas braucht, zum Beispiel von 100 bis 120 BPM, in welcher Tonlage, in F-Dur oder F-Moll. Und dann geht ihr einfach auf Gitarren und dann findet ihr seitenweise Gitarrenloops, die genau das richtige Tempo und die Tonlage eures Tracks haben. Einfach gehen auf Mutant.com, also M-U-G-E-N-T, Mutant.com, suchen, finden, downloaden. Danke fürs Dabeisein, immer kreativ bleiben. Cheers!